Der Predigttext heute steht im Matthäusevangelium, Kapitel 5. Es ist eigentlich der Vers 3, der letzte Vers, aber um des Zusammenhangs willen lese ich von Vers 1 an. Matthäusevangelium, Kapitel 5, 1 bis 3. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Los, komm, wir spielen Verstecken. Wir verstecken uns und du musst uns suchen. Ein Spiel, das Kinder in einem bestimmten Alter mit Begeisterung spielen. Ich erinnere mich, vor Jahren, da habe ich das bei Freunden erlebt. Wenn wir mit der Familie spazieren gingen, dann zog ihr kleiner Sohn mich oft verschwörerisch fort, raunte mir ins Ohr: Komm, verstecken! Und dann liefen wir bis in irgendeine Toreinfahrt oder bis hinter irgendeinen Busch. Und er freute sich jedes Mal königlich, wenn er seine Eltern überraschen konnte, von denen er meinte, sie hätten das gar nicht mitgekriegt. Etwas anderes, was Kinder in einem bestimmten Alter gerne spielen, ist Verkleiden. Sie schlüpfen gern in andere Rollen oder Personen hinein. Eine ganz beliebte Sache bei kleinen Kindern ist Mutter und Vater spielen. So, ich bin jetzt die Mutter und du bist das Kind. Diese Spiele machen so lange Spaß, wie die Verhältnisse hinterher wieder klar sind. Verstecken kann man mit Begeisterung spielen. Und wo man sich überall verstecken kann, ich glaube, das können nur Kinder herausfinden. Wenn jeder hinterher freiwillig wieder auftaucht, auch wenn er nicht gefunden wurde, dann ist das alles okay. Dieses Verstecken und Verkleiden gibt es nicht nur bei Kindern. Wir tun es als Erwachsene auch. Mit vielleicht einem kleinen Unterschied. Bei den Kindern ist das in aller Regel Spaß. Bei uns als Erwachsenen ist es oft Ernst, manchmal bitterer Ernst. Dieser bittere Ernst nahm seinen Anfang bei den ersten Menschen. Ihnen hatte Gott seine Welt, seinen Schutzraum geschenkt, damit sie darin leben, damit sie sich daran freuen konnten. Es sollte für sie ein Raum der Geborgenheit sein, in der Gegenwart Gottes, unter seinem Schutz. Und dann passierte die Katastrophe. Auf einmal wurden sie auf den Gedanken gebracht: Gott enthält euch etwas vor. Ungeahnte Möglichkeiten stehen euch zur Verfügung, wenn ihr euch aus dieser Abhängigkeit von Gott befreit. Ihr habt die Chance, so zu sein wie Gott. Ihr müsst euch nicht länger Vorschriften machen lassen. Ein Keil des Misstrauens war in diesem Augenblick zwischen den Menschen und Gott getrieben worden. Und schließlich kam der Punkt, wo die Menschen die bergende Nähe Gottes verließen. Sie übertraten seine Weisung. Das sollte ja angeblich, wenn sie sich daraus lösen würden, dann so richtig bergauf gehen für sie. Von dem Augenblick an war die Beziehung zu Gott kaputt und die Menschen verstecken sich vor ihm. Auf den ersten Blättern der Bibel wird das sehr anschaulich, sehr bildhaft beschrieben. Gott ruft nach ihnen: Du Mensch, wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Warum versteckst du dich? Und die Antwort des Menschen: Ich fürchtete mich, als ich dich im Garten hörte. Von da an war der Mensch immer wieder auf der Suche nach einem Versteck, nach einer Verkleidung. Er hatte die schützende Gegenwart, den schützenden Raum Gottes verloren. Er musste jetzt für sich selber gerade stehen, sich selber schützen. Der Kampf um die Selbstbehauptung begann. Da war keiner mehr, der für ihn eintrat. Was hat das mit dieser Seligpreisung zu tun? Der ersten aus der Bergpredigt. Diese Seligpreisung ist die Umkehrung dessen, was auf den ersten Blättern der Bibel geschildert wird. Dort wollten die Menschen sein wie Gott. Sie wollten sich selber behaupten, nicht mehr auf Gott angewiesen sein. In dieser Seligpreisung sagt Jesus, wie der Ausweg aus diesem Dilemma aussieht. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer sind diese Armen? Martin Luther übersetzt in seiner Bibelübersetzung die geistlich Armen. Als ob die irgendwie ein bisschen geistlich minder bemittelt sind. Ein Spaßvogel in unseren Tagen hat das Ganze umgedreht und er hat daraus gemacht, selig sind die armen Geistlichen. Aber geht es hier überhaupt um eine besondere Gruppe von Menschen, um besonders Fromme oder um besonders Arme? Nein. Gemeint sind Menschen ganz einfach, die vor Gott ihren Bankrott eingestehen und die freiwillig aus ihrem Versteck kommen. Die freiwillig ihre Verkleidung ablegen. Gemeint sind Menschen, die sich in der Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat, die wir gerade gehört haben, neben den Steuereintreiber, den Zöllner stellen und sagen: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Die so vor Gott kommen, die preist Jesus glückselig. Warum? Weil sie das Geschenk bekommen, worum die anderen ständig kämpfen und es nie erreichen. Ihre ist das Reich der Himmel. Was bedeutet Reich der Himmel? Wer davon eine Ahnung bekommen will, was Reich der Himmel im Neuen Testament bedeutet, der muss sich die restlichen Seligpreisungen, kann man ja zu Hause mal tun, oder auch Offenbarung 21 durchlesen. Im Reich Gottes, beziehungsweise anders ausgedrückt, in seiner schützenden Nähe, da wo er der Herr ist, da werden die Trauernden getröstet. Die sich nach Gerechtigkeit sehnen, deren Sehnsucht wird gestillt. Die Barmherzigen, die mit anderen barmherzig sind, werden unvorstellbare Barmherzigkeit erleben. Und die ein reines Herz haben, die werden sich an Gott satt sehen dürfen. Gott wird bei diesen Menschen wohnen, so heißt es in der Offenbarung, und er wird ihre Tränen abwischen. Das heißt Reich oder Herrschaft Gottes. Das passiert da, wo Gott der Herr ist, wo man Gott den Herrn sein lässt. Es ist der Schutzraum in seiner Gegenwart. Der Schutzraum seiner Gegenwart, den die Menschen verlassen hatten, weil sie selber Gott spielen wollten. Man konnte ja aufsteigen ohne Gott. Die erste Seligpreisung bedeutet, glückselig die Menschen, die vor Gott ihren Bankrott eingestehen, die freiwillig ihre Verkleidung ablegen, ihre tiefste Not, ihre Sehnsucht, ihre Verwundungen können anfangen, heil zu werden in dieser barmherzigen Nähe Gottes. Ihre Sünde, die sie von Gott trennte, ist vergeben. Gott hat sie, wir haben es vor einigen Wochen betrachtet, dieses Wort aus dem Propheten Micha 7, ihre Sünde ist versenkt an der tiefsten Stelle des Meeres, vergeben und vergessen. Gott hat sie unter seine Füße getreten. Die Bergpredigt, so hat man mal gesagt, ist sozusagen die Regierungserklärung Jesu. So sieht es da aus, wo ich der Herr bin. Und an dem Beginn dieser Regierungserklärung stehen die Seligpreisungen. Und am Beginn der Seligpreisung steht diese Einladung, seinen Bankrott einzugestehen und geschenkt zu bekommen, was wir mit allen Kämpfen nie erreichen. Jesus widerspricht am Beginn der Bergpredigt, am Beginn seiner Regierungserklärung, allen Kämpfen um Macht, um Einfluss, um Ansehen. Die Herrschaft Gottes, seine schützende und bergende Nähe, bekommt der um Gnade bittende Zöllner, der Steuereintreiber, und nicht der auf seine Leistungen stolze Pharisäer. Jesus sagt es an einer anderen Stelle etwas später im Matthäus-Evangelium einmal ziemlich unverblümt. Und er spricht die Pharisäer, die in der Zuhörergruppe dabei waren, damit direkt an. Nicht die Pharisäer, die meinen, sie seien reich an Verdiensten und Leistungen. Nicht die mit ihrem Können und Einfluss angeben, bekommen das Reich Gottes geschenkt. Das bekommen, und das muss sich in den Ohren der Pharisäer furchtbar angehört haben, das Reich Gottes bekommen die Zöllner, die Huren, der Abschaum der Gesellschaft. Die, die nahestehen und nicht mehr tun können, als Gott um Gnade zu bitten. Und Gott hört diesen Schrei aus ihrem Herzen. Genau das, was Jesus hier am Beginn seiner Regierungserklärung sagt, wird später im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung bestätigt. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea wird beschrieben, wie diese Gemeinde sich selber einschätzte als Gemeinde. Du sagst, so wird Jesus dort wiedergegeben, du sagst, ich bin reich, ich brauche nichts, wir sind eine tolle Gemeinde. Und Jesus diagnostiziert, und du weißt nicht, dass du elend, arm, blind und nackt bist. Diese Gemeinde Laodicea, die machte äußerlich garantiert was her damals. Sie lag in einer der reichsten Gegenden Kleinasiens. Kleinasien war ein großes Handelszentrum im Römischen Reich. Laodicea war das Bankenzentrum in dieser Provinz. Das Manhattan in Frankfurt am Main. Ein Bankenturm neben dem anderen. Die Stadt war darüber hinaus durch ihre Bekleidungsindustrie reich geworden. Und es werden ganz gewiss auch einige aus diesen Branchen damals zur Gemeinde gehört haben. Leute in führenden, leitenden Positionen. Es ist immer wieder in den letzten 2000 Jahren die größte Versuchung für die Kirche gewesen, sich auf die Seite der Angesehenen und der Einflussreichen zu stellen. Wenn man genügend Vitamin B zu solchen Leuten hat, genügend Beziehungen geknüpft hat, Neudeutsch nennt man das ja Networking, heißt nichts anderes als Netzknüpfen. Wenn man genug davon zu solchen Leuten hatte, dann stand man sicherlich auch als Kirche im besten Licht da. Gut, wenn die ganzen Politiker mal mit den ganzen Grußworten auftauchten, wie in der Zeitung erscheinen, das stellt uns in der Bevölkerung dar. Ist das nicht manchmal auch unser Problem? Wir sind besorgt um unser Ansehen, um unseren Ruf. Wir wollen Einfluss haben. Wir tragen unsere Verdienste, unsere Leistung, das, was wir geschafft haben, gern vor uns her. Und wie geschmeichelt fühlen sich so manche, wenn ihnen ein Verantwortungsbereich angetragen wird. Das solltest du jetzt mal machen. Wir wollen zwar nicht mehr so sein wie Gott, beileibe nicht, das sei ferne, dafür sind wir als Christen ja viel zu bescheiden. Aber es ist schon sehr angenehm für uns, wenn das, was wir darstellen, im günstigsten Licht erscheint. Tolle Leute, tolle Gemeinde. Und wie oft benutzen wir das als Maske, hinter die wir keinen blicken lassen, hinter der wir uns verstecken. Das Problem in Laodicea war, dass sie sich ganz in Ordnung fanden. Lief doch alles. Beeindruckende Gottesdienste, man spendete für die Armen, man bemühte sich, dass die Statistik stimmte. Sie hielten sich in jeder Hinsicht für reich, materiell und im geistlichen Sinne. Und nach der Einschätzung Jesu waren sie selbstzufrieden und oberflächlich, blinde und nackte Bettler des Kaisers neue Kleider. Es war nicht das Problem, dass es bei ihnen so zuging. Ihre Tragik lag darin, dass sie es nicht einsahen. Das war das größte Problem. Laodicea glaubte von sich, wir sind doch eine tolle Gemeinde. Sie versteckten sich hinter ihren beeindruckenden Errungenschaften und hinter ihrer frommen Tradition. Diese Seligpreisung ist die Einladung Jesu, die Verkleidung abzulegen. Wohlgemerkt, Jesus zieht keinem die Verkleidung runter. Er zwingt auch niemanden, sie abzulegen. Er macht einfach hier nur ein Angebot. Und jeder muss entscheiden, wie er damit umgehen will. Er lädt an dieser Stelle nur ein, das Versteckspiel zu beenden und ehrlich zu werden. Und denen, die das tun, verheißt er etwas Unglaubliches. Die das freiwillig tun, die erfahren, dass Gott ihnen schenkt, was sie mit allem Kämpfen nicht erreicht haben. Inneren Frieden, Gewissheit der Vergebung, Stück für Stück, sicher auch in einem Prozess manchmal, Stück für Stück Heilung der inneren Verletzungen. Der inneren Verletzungen, die jeder von uns mit sich herumträgt. Im Alten Testament kämpft einer der Vorfahren der Erzväter Israels, Jakob, eine ganze Nacht mit einem unbekannten Mann an der Furt des Jabbok, einem Nebenfluss des Jordan. Jakob will diesen Unbekannten nicht loslassen, weil er irgendwie spürt, er kann sich das nicht erklären, aber er spürt irgendwie, dieser Unbekannte hat die Macht, ihn zu segnen. Und dann sagt er ihm das, ich lasse dich nicht los. Er klammert sich an ihn, es sei denn, du hast mich zuvor gesegnet. Und dann fragt der Unbekannte nach seinem Namen. Wie heißt du? Wer bist du? Und wenn das ein Bote Gottes war, wovon wir ausgehen können, wäre es ja ein Witz anzunehmen, dass Gott nicht gewusst hätte, wer das da ist, der Gegner im Kampf. Aber er fragt ihn, wer bist du? Wie heißt du? Und dann muss Jakob es eingestehen. Ich bin Jakob, ein Betrüger. Ich habe meinen Vater belogen und ich habe meinen Bruder betrogen. Ich bin ein Betrüger. Und als Jakob an diesem Punkt des Eingeständnisses ist, da heißt es auf einmal, und er segnete ihn dort. Und der nächste Tag, und das war eine Auswirkung des Segens Gottes, die er unmittelbar sofort erfahren hat. Jakob ist kein Heiliger geworden, Jakob ist auch kein Perfekter geworden danach. Wir erfahren noch manches aus seinem Leben, wo manches daneben ging und schief ging, auch später. Aber von dem Augenblick an ging der Segen Gottes mit ihm. Und am nächsten Tag gab es nicht eine Schlacht mit seinem Bruder, den er betrogen hatte, dem er begegnete, sondern es gab ein Freudenfest der Versöhnung. Und Gott segnete ihn dort. In dem Moment, wo er eingestanden hatte, was wirklich los war. Du sehnst dich danach, die Herrschaft Gottes in deinem Leben zu erfahren. Du möchtest, dass Gott in dieser seiner Gemeinde, in die er uns hineingestellt hat, mehr zum Zuge kommt. Der Weg dahin führt über die erste Seligpreisung. Glückselig die Armen im Geist, die ihre Verkleidung ablegen, nicht länger Versteck spielen. Sie sind es, die nach Hause finden zu diesem wunderbaren Gott, der auf sie wartet, der sie in die Arme schließt und der bereits in dieser Weltzeit schon anfängt, ihre Tränen zu trocknen, ihre Wunden zu heilen, ihre Not zu stillen. Und vollends dann in seinem neuen Reich. Ein altes Lied fasst diese Botschaft, die Jesus hier in einen Satz packt. Jesus kann es kürzer als ich. Das packt ein altes Lied treffend in die folgenden Worte. Es ist lange vor der Corona-Situation entstanden, von daher sollte man jetzt nicht an den heute so viel zitierten Mund-Nase-Schutz denken, sondern Maske wirklich als Maske über das Gesicht verstehen. Wir tragen viele Masken und haben kein Gesicht. Wir sprechen eine Sprache, verstehen einander nicht. Wir leben in der Fülle und sind im Herzen leer. Wir sehnen uns nach Stille, ertragen sie nicht mehr. Wir suchen tausend Sonnen und sind doch ohne Licht. Wir rühmen unsere Freiheit und haben sie doch nicht. Wir dienen vielen Göttern und sind so fern von Gott. Wir spotten mit dem Munde, und in uns brennt die Not. Doch einer kennt die Namen und weiß, wie es uns geht. Und er spricht eine Sprache, die jedermann versteht. Er gibt uns aus der Fülle, die er geschaffen hat. Und schenkt uns seine Stille durch seine große Gnade. ist denen Licht und Sonne, die glauben an sein Wort. Verheißt den Menschen Freiheit an jedem Ort. Gott hilft zu neuem Leben, vergibt uns in Geduld. Drum lasst uns vor ihn treten mit aller unserer Schuld. Jesus lädt ein. Er macht nur ein Angebot. Er nötigt keinen. Er zwingt keinen. Aber er lädt ein. Glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen.